ARD Sounds.
Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Wenn ich dann eben diese frischen Buchenblätter zum Beispiel fühle, dann lacht und hüpft und tanzt mein inneres Kind, weil das sich so schön anfühlt und ich, also das wird nie langweilig. Es ist jeden Frühling immer wieder neu und das ist wirklich was, was mich so berührt, dass es vielleicht mit dem Wort heilig am besten umschrieben ist.
Da spielt der Wald schon eine Rolle. Ich suche tatsächlich inzwischen öfters eher das Naturerlebnis, als dass ich mich in ein Kirchengebäude setze, weil ich merke, dass es mir zumindest um diese Wirkung zu haben, hier mehr gibt.
Die zum ersten Mal hierher kommen, sagen sofort, ohne dass sie von mir einen Hinweis bekommen haben, boah, was ein besonderer Ort.
Heilige Orte, lebendige Urzeit, der Nationalpark Kellerwald von Rebecca Rühl.
Die besonderen Buchenwälder im Nationalpark Kellerwald-Edersee sind seit 2011 UNESCO-Weltnaturerbe und seit jeher ein Kraftort für viele. Für Naturtherapeutin Jessica Schmitz gar ein heiliger Ort.
Ja, der Wald an sich ist für mich einfach ein Ort, in dem ich zur Ruhe komme, in dem ich mich selbst wieder spüre. Ich liebe es, die Hand auf den Boden zu legen und einfach die Erde zu spüren. Am liebsten würde ich auch die Schuhe und die Socken ausziehen und barfuß gehen. Einfach, weil ich mich dann noch mehr spüre, weil ich dann einfach ja so in Verbindung gehe.
Jessica Schmitz bezeichnet sich als naturspirituell. Ihr Glaube ist für sie eine Art Resilienzwurzel, die ihr Halt gibt, sagt sie. Dabei schaut sie auf zu einem Baumriesen direkt vor ihr.
Wir sind jetzt hier im Nationalpark Kellerwald-Edersee, einer der ältesten Buchenwälder Europas, mit mächtigen großen Buchen, frischen Grün. Wenn man dann nach oben schaut in die Baumkronen, dann sieht man, wie die Sonne so durch das Blätterdach strahlt. Spiel von Licht und Schatten. Herrlich.
Seit über 20 Jahren ist die Natur hier sich selbst überlassen im Nationalpark am nordhessischen Edersee. Dementsprechend wild sieht es hier aus.
Das ist der Katzenstein. So eine Felsformation, die ja sehr urig ist. Ich bekomme tatsächlich immer Herzklopfen, wenn ich ihn betrete, einfach weil diese Buchen hier so mächtig und so hoch sind und auch diese Felsen und kleine Höhlen, wo vielleicht hier am Katzenstein auch mal eine Wildkatze übernachtet, wer weiß.
In der werdenden Wildnis will Jessica Schmitz heute Waldbaden.
In Japan hat man in den 80er Jahren das erste Mal das Konzept des Waldbadens aufgeschrieben. Da heißt es Shinrin-yoku und wenn man es übersetzt, dann heißt es Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes oder Baden in der Waldluft. Und daraus haben wir im europäischen Raum dann eben das Wort Waldbaden kreiert. Im Englischsprachigen ist es das Forest Bathing und im Französischen ist es das Bain de Forêt.
10 Teilnehmer haben sich für den 3-stündigen Kurs angemeldet. Jessica Schmitz wirft einen dicken Ast auf den Waldboden.
Der wird unsere Schwelle in den Wald darstellen. Wir überschreiten bewusst die Schwelle in den Wald, lassen den Alltag draußen und treten bewusst in den Wald ein.
Ein bewusster Schritt über den Stock zum Klang einer Zimbel. 9 Frauen und ein Mann sind dabei.
Also ich habe viele Skeptiker, weniger Skeptikerinnen tatsächlich. Also die größere Aufgabe ist, die männlichen Teilnehmenden ja zu überzeugen. Die brauchen auch oft vielleicht den 2. und den 3. Anlauf. Aber dann merken sie, ja, es tut einfach gut und ich darf es mir erlauben und es ist auch nicht albern. Und ich muss auch nicht die Bäume umarmen, sondern ich darf mich auch einfach hinsetzen und meine Sinne einschalten und genießen. Dafür dürfen wir uns einen Platz suchen, wo wir uns hinsetzen. Da drüben liegt ein Baumstamm. Ich glaube, da können wir uns ganz gut draufsetzen. Ja, da gehen wir einfach jetzt mal die paar Meter weiter. Hinter dieser Wurzel da.
Vorbei am riesigen Wurzelteller einer umgestürzten Buche. Rein in eine Meditation. Mitten in der nordhessischen Wildnis.
Ja, und wenn du dich wohl und sicher fühlst, dann darfst du gerne deine Augen schließen. Und dann richte deine Wirbelsäule ein bisschen nach oben auf. Lass die Schultern nach hinten unten sinken. Verbinde deine Füße mit der Erde oder die Beine mit dem Baumstamm, auf dem du jetzt sitzt. Und dann atme bewusst einmal tief durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund lang und vollständig alles aus. Und vielleicht kannst du mit deiner Nase nicht nur deinen Atem wahrnehmen, sondern auch den Wald riechen. Die frische, klare Waldluft, einen Waldduft. Und dann, ja, würden wir gleich den Weg langsam fortsetzen mit den geöffneten Sinnen.
Ursula und Frank Wendeberg hören ganz genau hin. Sie sind Klangkünstler und mit spezieller Technik und besonderen Mikrofonen im Nationalpark unterwegs.
Ich belausche gerade den Baum. Das ist ähnlich wie ein Stethoskop, was der Arzt sonst hat. Nur noch etwa 100 Mal lauter, als der Arzt es sonst normalerweise hören kann. Und damit kann man wirklich das Trappeln der Ameisen hören. Oder wenn sie ein Blatt durchbeißen.
Wir hocken vor einem Mucksmäuschen still. Den Frank stört ja sogar, wenn hier an der Jacke was kruschelt. Dann ist die Aufnahme schon nicht gut. Weil der ist ein Perfektionist am Ohr.
Ich finde die kleinen Bächlein hier im Kellerwald Edersee schon wirklich sehr bezaubernd vom Sound auch. Wie fein perlig das Wasser dann über die Felsen läuft.
Das Paar hat alle 16 Nationalparks in Deutschland besucht und ortstypische Klänge eingefangen.
Die Nationalparks sind einfach in Deutschland unsere Juwelen, die wir haben, was Natur betrifft. Und darum haben wir uns darauf fokussiert, in diesen Regionen, wo Natur noch Natur sein darf, aufzunehmen.
Ein Parabolmikrofon, das aussieht wie eine große Salatschüssel, kann Klänge aus weiter Entfernung ganz nah ans Ohr holen.
Ich mache Naturaufnahmen, seitdem ich ein kleines Kind bin. Seit so ungefähr 7, 8 Jahre alt habe ich mein erstes Aufnahmegerät gehabt. Und jetzt mit der neuen Technik ist aber nur noch mal viel mehr möglich. Und darum wollten wir einfach so dieses High-End-Level nutzen für richtig tolle Nationalparkaufnahmen.
Im Vielklang mit der Natur nennen sie ihr Projekt.
Durch dieses ganz spannende, unten tief der See und direkt die Bäume am Ufer entstehen dann halt so ganz tolle Klangräume. Wir haben zum Beispiel sich paarende Nilgänse aufgenommen. Und es waren insgesamt 3 Vögel, ein Weibchen, 2 Männchen. Und letztendlich hast du gedacht, du stehst in der Kirche und da sind 20 Gänse drinnen, weil das so ein Sound war.
Ich glaube, das Spannende ist so, dass wir mit den Augen eigentlich in die Welt hinausblicken und mit den Ohren holen wir die Welt in uns hinein. Und das ist so der Unterschied von der Qualität her, dass wir, wenn wir mit den Ohren lauschen, nochmal einen viel emotionaleren Zugang haben zu diesen ganzen Klängen und auch zur Natur.
Jessica Schmitz verbindet viele Emotionen, auch Kindheitserinnerungen mit diesem Wald. Bis heute ist er Jessicas Lieblingsort zum Abtauchen.
Immer dann, wenn ich so, ja, genervt war von allen oder ich mich geärgert habe oder Dinge einfach waren, wo ich gedacht habe, okay, jetzt müsst ihr mich gerade mal alle in Ruhe lassen. Dann hatte ich meine Bank am Waldrand mit dem Blick übers Urftal und habe da gesessen und habe den Kopf frei bekommen.
Als gelernte Arzthelferin hat Jessica 20 Jahre lang als Diabetesberaterin in einer Klinik gearbeitet.
Ja, und dann habe ich irgendwann einen Artikel in einer Frauenzeitschrift gelesen und habe gedacht, verflixt. Waldbaden, das machst du doch auch. Damit kann man Geld verdienen. Wie cool ist das denn bitte? Das versuche ich.
Sie kündigt ihren sicheren Job.
Dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt.
Mit Erfolg. Inzwischen betreut sie als ausgebildete Naturtherapeutin auch Patienten einer Klinik für Psychosomatik. Der Wald hat vielen beim Gesundwerden geholfen, sagt sie.
Es gibt mittlerweile ganz viele Studien und Untersuchungen, die gezeigt haben, welche positiven Effekte das Waldbaden auf den menschlichen Organismus hat und auch auf die menschliche Psyche, also ganzheitlich tatsächlich auf uns Menschen. Ich will da nur 1, 2 Dinge mal erwähnen. Es ist zum Beispiel so, dass wir, wenn wir Waldgeräusche oder auch Vogelstimmen hören, die aus unserem Kulturkreis kommen. Also jetzt keine Regenwaldvögel, sondern wirklich europäische Waldvögel, dass wir dann alleine durch das Zuhören dieser Stimmen, dieses Gezwitschers schon einen entspannenden Effekt haben, also dass wir Stress abbauen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir ganz unbewusst und nebenbei natürlich die Luft des Waldes einatmen. Und die Waldluft ist angereichert mit Terpenen. Und da hat man festgestellt, dass eben das Immunsystem aktiviert wird.
Baden in der Waldluft, jeden Monat ein Wochenende im Wald. Das wäre für viele schon ein echter Gamechanger für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit, sagt Jessica. Ihre Waldbadegruppe tastet sich inzwischen tiefer in den Wald hinein. Die Teilnehmer sollen Gegenstände sammeln, die ihr Gegenüber später ertasten soll.
Und es geht nicht darum, zu erkennen, was es ist, sondern es geht darum, Adjektive zu finden. Also diesen Gegenstand möglichst genau zu beschreiben, wie er sich anfühlt. Sodass in deinem Kopf, vor deinem geistigen Auge tatsächlich ein Bild entsteht von diesem Gegenstand. Manchmal kann man sogar die Farbe fühlen.
Oh, das ist spannend. Ganz weich. Glatt. Es ist spiralförmig. Das hast du sehr schön für mich ausgewählt, weil es ist auch noch das Labyrinth. Ich muss, glaube ich, gleich weinen. Die Assoziation ist das Labyrinth. Mein Weg. Ich danke dir dafür, dass du genau dieses Stück gefunden hast. Es ist ganz wunderschön.
Heike hat eine schwere Krankheit überstanden, auch mit Hilfe des Waldes.
Das ist ein Kraftort, also spendet sehr viel Kraft. Und ich finde da sehr viel innere Ruhe, auch innere Ausrichtung. Ich bin auch den Weg hoch mit einem kleinen Tränchen im Auge, also jetzt auch so unterwegs, weil es mich gerade sehr beglückt. Also ich bin auch ein klassischer Baumumarmer. Ich weiß bereits heute, wo ich eines Tages begraben sein werde. Das ist ein Wald und zu diesem Baum kehre ich auch sehr häufig, also da gehe ich sehr häufig hin. Und das ist jetzt schon ein Kraftort für mich.
Manuel Schweiger leitet den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Für den Job ist er mit seiner Familie von der Großstadt ins Grüne gezogen und genießt die besondere Natur vor seiner neuen Haustür.
Ich bin sehr froh, dass ich das Pendeln, was ich davor hatte, nicht mehr habe, sondern dass ich jetzt mit dem Fahrrad tatsächlich ins Büro fahren kann. Davor musste ich nach Frankfurt reinpendeln, in die Stadtwildnis sozusagen. Jetzt darf ich quasi in die Waldwildnis pendeln.
Manuel Schweiger genießt es, wenn er statt am Schreibtisch auf seinem Dienst-E-Bike sitzt. Das Schutzgebiet, für das er zuständig ist, ist 7.688 Hektar groß. Umgerechnet mehr als 10.000 Fußballfelder. Heute ist er in Frankenau unterwegs.
Für mich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt in einem alten Naturwald bin oder gar in einem Nationalpark mit urwaldartigen Relikten oder ob ich in einem Forst bin. Ja. Da kommt keine so Ruhe über mich, würde ich sagen. Also dass ich dann merke, hier komme ich zur Ruhe. Das empfinde ich schon ganz speziell in so alten Wäldern mit mächtigen Bäumen.
Der Wald ist auch für ihn ein heiliger Ort. Als Sohn eines Diakons spielten die Kirche und der Glaube für ihn schon als Kind eine wichtige Rolle. Allerdings immer zwanglos.
Ich bin der Kirche sehr verbunden, würde ich mal sagen. Auch wenn ich nicht mehr so oft in den Gottesdienst tatsächlich so gehe wie in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, sondern tatsächlich, da spielt der Wald schon eine Rolle. Ich suche tatsächlich inzwischen öfters eher das Naturerlebnis, als dass ich mich in ein Kirchengebäude setze, weil ich merke, dass es mir, zumindest um diese Wirkung zu haben, hier mehr gibt.
Dabei hat er hier in seinem Nationalpark sogar beides. Auf einer bewaldeten Anhöhe bei Frankenau gibt es eine kleine Kirche mitten im Nationalpark.
Hier sind wir an der Quernskapelle, das ist wirklich ein besonderer Ort. Hier war schon immer so eine Art spiritueller Ort.
Angeblich sollen hier oben schon die alten Germanen gebetet haben. Bis zur Reformation gab es eine Siedlung hier oben. Dann kam Kälte und Pest und die Menschen zogen hinunter ins Tal. Bäume eroberten sich den Hügel zurück, bis 1990 ein Orkan vorbeifegte.
Und als dann hier der Fichtenwald zusammengebrochen ist, da kam in der Bevölkerung der Wunsch auf, hier wieder eine Kapelle zu errichten.
Als ich es damals gehört habe, war ich erstmal skeptisch. Ja? Also was ist das jetzt für eine Idee, in einem bestehenden Nationalpark nachträglich noch eine Kapelle zu bauen? Zu Recht sind da die Hürden sehr hoch, um überhaupt was bauen zu können. Und das war dann schon eine besondere Konstellation und auch der Hartnäckigkeit der Menschen hier vor Ort zu verdanken, dass das zustande gekommen ist.
Der Pfarrer und der damalige Bürgermeister Reinhard Kubert hatten die Idee zur Waldkirche.
Die Hürde war extrem hoch, weil hier so viele Schutzkategorien drauf liegen und lagen, Bannwald und was weiß ich, wie das alles hieß. Das macht es eigentlich vom Grundsatz her unmöglich, aber es hat dann doch irgendwie geklappt mit Gottes Fügung.
Oben steht die Kapelle, schaue still ins Tal hinab.
Ein heiliger Ort, wieder voller Leben, nachdem ihn die Menschen damals verlassen mussten.
Weil die Menschen waren gestorben. Die waren gestorben im Zuge der Pest und dann ist es natürlich besser, man geht etwas weiter in die Niederungen hinunter, wo das Leben dann auch von der Natur her nicht so schwierig ist wie hier oben auf dem Berg. Und dann hat man sukzessive diesen Ort verlassen.
Die Mauerreste der alten Kirche wurden über Jahrhunderte abgetragen. 2006 haben heimische Handwerker die kleine Kapelle dann neu erbaut, finanziert durch Spenden und Fördergelder. Ein Gemeinschaftsprojekt.
Jeder Bürger, glaube ich, hat irgendwie eine Idee gehabt, wie das Ding hier aussehen könnte. Und dann eines Tages klopfte es an meiner Tür, an meinem Dienstzimmer, in meinem Rathaus, trat ein älterer Herr hinein und hatte ein Modell unterm Arm. Und fasziniert hat mich der Grundgedanke der Dachgebung. Er hat nämlich an den Apostel Paulus erinnert, der den schützenden Mantel als Hirte um die Schutz suchen, gelegt hat oder legen soll. Das ist so ein gefaltetes Dach. Also man kann das jetzt wirklich so vorstellen wie ein Umhang eines Schäfers. Also der Hirte ist ja der Schäfer und er umgibt mit seinem Mantel die Schäfchen, die ihm anvertraut sind.
Ein schützender Ort. Die kleine Kapelle umarmt ihre Besucher förmlich und lädt Wanderer aus der Region, aber auch Touristen aus aller Welt ein, kurz innezuhalten.
So, jetzt gehen wir in die Kapelle hinein. Wir öffnen die Tür. Und uns empfangen sofort die bunten Fenster, die so markant und auffällig sind.
Ein großes Schiebetor lässt sich öffnen, wenn hier zweimal im Jahr der Gottesdienst der Gemeinde Frankenau stattfinden darf. Eine Ausnahmeregel im Nationalpark. Dann wird die Glocke noch per Hand geläutet, in der kleinen Waldkirche mit atemberaubendem Blick über den Kellerwald hinunter ins Tal.
Das ist ein fließender Übergang von der Kirche hinein in die freie Natur. Und die zum ersten Mal hierher kommen, sagen, boah, was ein besonderer Ort.
Ein heiliger Ort im heiligen Wald. Ein Urwald mit besonderer Strahlkraft. Das spürt auch René Prochnow.
Diese Momente, wenn man früh morgens unterwegs ist, die Sonne geht gerade auf, das landschaftliche Bild ist einfach atemberaubend. Das sind dann immer diese Wow-Momente.
René Prochnow ist Rangerin im Nationalpark und führt eine Wandergruppe durch die werdende Wildnis.
Warte, das ist nur dieser eine Ast jetzt, glaube ich. Noch ein bisschen runter? Ja, so, ja. Super. Das ist halt getreu dem Motto Natur, Natur sein lassen. Wir machen hier nichts mehr. Ist für uns natürlich ein bisschen anstrengender, aber das Abenteuer-Feeling ist natürlich dadurch auch angespornt. Deswegen, ich sehe es immer als persönliche Challenge.
7 Kilometer durchs Gestrüpp. Inmitten hüfthoher Brennnesseln bei 30 Grad. Mit Proviant und schwerem Rucksack hilft die Rangerin den Teilnehmern, über umgestürzte Bäume zu klettern.
Wir wollen ja hier Wildnis vermitteln. Und Wildnis sieht nun mal so unordentlich aus, unaufgeräumt. Und man muss halt auch mal wo drüber klettern. Ich bin nämlich auch nicht so der. Da muss man sich durchquetschen. Ich bringe den Menschen bei, warum die Natur so schön ist. Das ist mein absoluter Traumberuf und so bin ich Rangerin geworden.
Früher hat sie als gelernte Forstwirtin kranke und alte Bäume mit der Motorsäge umgeholzt.
Die Dollarzeichen oder die Eurozeichen hatte ich auch manchmal so, oh, der Baum würde richtig schönes Furnierholz abgeben. Jetzt hat man natürlich den Wert, ich freue mich jetzt unheimlich über Bäume, die alt geworden sind mit Spechthöhlen oder auch wenn viele verschiedene Käfer den Baum besiedeln. Das ist dann in meinen, also im forstwirtschaftlichen Sinne war das oft vielleicht, ah, das sind Schädlinge, jetzt geht der Baum kaputt, jetzt muss er weg, damit er überhaupt noch Geld bringt und jetzt freut man sich einfach mit, hey, schön, dass es ein neuer Lebensraum geworden ist. das.
Wenn sie heute einen dicken Baumstamm am Boden verrotten sieht und ein winziger Keimling darauf sitzt, berührt sie das.
Für mich wäre so der Wow-Effekt, das ist, wenn man es auf einen Menschen beziehen würde, das ist ein Mehrgenerationenhaus. Also da steht, sag ich mal, die Oma liegt schon umgefallen am Boden, aber da kommen schon die Enkelkinder hoch und der Mutterbaumbuche steht auch noch nebendran. Und das ist so für mich halt dieses, ja, es hat so was Familiäres irgendwie.
Die Wildnisnacht ist kein Spaziergang, aber für viele ein Ausflug zurück zu den Wurzeln, zurück zu unseren Grundbedürfnissen. Ohne Handy, ohne Zelt, nur mit Schlafsack.
Die wenigsten Menschen haben mal wirklich selbst im Wald übernachtet, so unter freiem Himmel. Das ist natürlich ein einmaliges Erlebnis.
Nur die Geräusche der Nacht, Mondlicht und diesmal statt Sternenhimmel Donnergrollen.
Ja, die meiste Zeit tatsächlich auch wach. Ich habe das Wetter immer wieder so mit einem Ohr beobachtet. Mitten in der Nacht kamen noch mal Blitze und Donner. Danach kam irgendwann mal eine Windböe. Dann hat hier alles geraschelt. Fand ich aber dann ganz angenehm, weil wieder der kalte Wind ein bisschen hat abgekühlt. Und ich hatte das Gefühl, das hat die Mücken ein bisschen vertrieben. Ja, so Frage an die Gruppe. Wer hat die meisten Mückenstiche?
Ich habe 3.
Drei? Ja, wie viel hat der Josch?
Über 15.
Was?
Eine kleine Erinnerung an ein einmaliges Erlebnis. Abseits der Wanderwege im Nationalpark dürfen sich nur wenige bewegen. Neben den Rangern sind das die Forscher. Carsten Morkel ist auf Insektenpirsch mit seinem Klopfschirm.
Als Wanzen- oder Käferforscher brauche ich auf jeden Fall diesen Klopfschirm im Wald. Das ist immer ein bisschen tricky, weil der unter Spannung steht. Mit einem Stock wird dann vom Baum oder Strauch das Material in den Klopfschirm geklopft.
Mit Material meint er die Insekten. Klingt weniger emotional, findet er. Und so fallen die Tierchen in eine Art umgedrehten Regenschirm, wo er sie untersuchen kann nach Art und Vorkommen.
Es gibt meistens gute Tage mit der entsprechenden Erfahrung. Ich glaube, ich habe einen schlechten gehabt, wo ich gar nichts gefunden habe. Und das passiert mir nicht nochmal.
Der Biologe sucht im Nationalpark nach seltenen Urwaldreliktarten. Wanzen und Käfer, deren Vorfahren noch die Dinosaurier kannten. Mit seinem Taschenmesser pult er dafür die Rinde vom Totholz eines umgefallenen Baumstammes.
Und da ist halt viel Raum für Forschung. Und das ist halt hier im Nationalpark mit den vielen alten Bäumen und den vielen Pilzen, die wir haben, ist das eine total spannende Geschichte.
Bei seiner Arbeit braucht er Geduld. Nach der seltenen sibirischen Rindenwanze hat Carsten Morkel beinahe ein Jahrzehnt gesucht, bis er sie unter einem Stück Baumrinde entdeckt hat. Im normalen Forst gibt es diese Tiere gar nicht.
Im Wirtschaftswald ernte ich den Baum halt mit 120, 140 Jahren. Da fehlen eben diese alten Bäume, die 200 Jahre oder älter sind, die diese Baumhöhlen, die die oft brauchen, ausbilden können, die entsprechende Pilzflora haben.
In einer solchen Baumhöhle ist er heute einem Urwaldkäfer auf der Spur. Das will sich auch sein Chef, Nationalparkleiter Manuel Schweiger, nicht entgehen lassen.
Gut, und wie suchst du jetzt da?
Ein bisschen Mulm rausnehmen und später wieder reintun. Da sind natürlich auch noch Blätter bei. Ob da irgendwas bei ist.
Also wir suchen jetzt nach Insektenteilen.
Wir suchen nach Insektenteilen des Eremiten, der ist ja relativ groß, ein großer Käfer.
Aber das hier ist eine Schnecke.
Das Dumme ist, der ist genauso gefärbt wie diese Rindenteile oder wie dieser Holzmulm.
Ja, was ist das denn?
Und, ach, guck mal hier. Das ist ja irre. Das sieht aus, als wäre das. Das ist auf jeden Fall ein Teil eines Käfers. Und das müsste das Pronotum, also der Halsschild eines Eremiten sein. Den nehmen wir mit und gucken uns das im Labor an. Das
sehe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben. Ja.
Carsten Morkel erinnert sich genau an den Tag, als ihn das Insektenfieber gepackt hat.
Am Osterfest 1975, da war im Osternest ein Käferbuch drin. Ich habe dann Käfer gesammelt und das hat mich nicht mehr losgelassen. Wenn es so ist, dass man dann irgendwas Besonderes gefunden hat, man kommt dann aber irgendwann in den Flow rein, dann vergisst man die Pause, die macht man nicht, man vergisst zu essen und zu trinken.
Jessica Schmitz kennt diesen Flow. Bei ihr ist es der Wald-Yoga-Flow.
Ich glaube, da darf man dann jeglichen Perfektionismus auch wieder hinten anstellen.
Wenn man dann ein bisschen unebenen Boden hat oder vielleicht auch ein bisschen wegrutscht, dann wird die Asana eben nicht so perfekt. Aber genau das macht auch den Reiz aus. Es geht dann eher ums Erleben und nicht um die perfekte Asana, um den perfekten herabschauenden Hund. Yoga, wenn ich das Wort übersetze, heißt ja anjochen oder in Verbindung gehen. Und über die Verbindung mit der Natur, mit dem Wald, gehe ich eben noch intensiver in Verbindung mit mir selbst, habe einfach nochmal eine ganz andere Wahrnehmung, auch über die Sinne, über die Geräusche, über den Wind auf der Haut. Ich atme natürlich dann auch viel gesündere Luft als in einem Raum, in irgendeinem Ort oder in irgendeiner Stadt.
Bei ihren Outdoor-Yoga-Kursen ist es ihr besonders wichtig, dass alle erstmal richtig atmen.
Naja, um den Parasympathikus, um den Entspannungsnerv zu aktivieren, ist es immer gut und wichtig, lang auszuatmen und vor allem in den Bauch einzuatmen. Also tief in den Bauch und lang und vollständig auszuatmen. Wer nicht richtig atmet, lebt nicht gut. Und deshalb ist das Atmen in den Bewegungen, in den Asanas, das A und das O für mich. Ja. Und dann auch noch gesunde Waldluft zu atmen, ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
Jessica Schmitz tut das fast jeden Tag. Eine längere Zeit ohne Wald kommt für sie überhaupt nicht in Frage.
Ich war mal auf einer Hallig im Rahmen einer Ausbildung und auf dieser Hallig stand vielleicht ein Baum und ich habe bestimmt den halben ersten Tag damit verbracht, darüber nachzudenken, wie ich das denn hier jetzt hinbekomme ohne Bäume. Also es war so unerwartet und fremd für mich, dass ich wirklich Zeit brauchte, mich darauf einzulassen. Da war ich selber überrascht von meinem Herangehen da, aber ich bin ein Mädchen aus dem Walddorf, das ist einfach so.
Lebendige Urzeit, der Nationalpark Kellerwald. Eine Sendung von Rebecca Rühl. Regie Ern Klebauer, Redaktion Klaus Hofmeister. Die Sendung ist Teil unserer ARD-Sommerserie Heilige Orte. Alle Folgen finden Sie in ARD Sounds. Unter anderem können Sie dort Altötting entdecken, das heimliche Herz Bayerns, und Sie lernen den zweitgrößten Hindu-Tempel Europas kennen, den Sri Kamachi Ampal-Tempel. Er steht in einem Gewerbegebiet im westfälischen Hamm-Üntrop.